Wer kommt jetzt für diese Art von Chirurgie überhaupt in Frage? Was ist der Ist-Stand? Gibt es da eine Dynamik drinnen? Wird sich das ändern in den nächsten Jahren oder ändert sich es bereits? Kurz zum Ist-Stand, der Professor Langer hat das schon gebracht. Im Moment ist es noch immer so, dass der BMI das Kriterium ist, damit diese Eingriffe von den Krankenkassen gezahlt werden. Das ist in Österreich so, es ist nicht überall auf der Welt so. Zum Beispiel in der Schweiz ist ab BMI 35 ohne Begleiterkrankung und in manchen skandinavischen Ländern ist es tatsächlich so, dass ausgesuchte Patienten, die nicht dieses starke Übergewicht haben und Diabetiker sind, sehr wohl von den Kassen bezahlt werden. Warum ist jetzt der Body Mass Index kein guter Parameter? Das sind Daten von der Nurses Health Study und Sie sehen, eine Frau mit einem Bauchumfang von 71 cm hat ein Risiko von 1, Diabetikerin zu werden. Ist der Bauchumfang 25 cm größer, steigt das Risiko um den Faktor 24 an. Das sind alte Daten, aber noch immer gültig. Die haben, haben dazu beigetragen, dass Syndrom X, Deadly Quartet, metabolisches Syndrom, die Definition zu entwickeln. Und natürlich der Zusammenhang ist das viszerale Fettgewebe. Hier sind es die Adipozytokine, die verantwortlich sind. Und insofern gehören Diabetes und Adipositas natürlich, man möchte fast sagen, untrennbar zusammen. Und daher der Begriff der Diabetes und Obesity und diese Adipozytokine machen natürlich nicht nur Typ-2-Diabetes, sondern eine Vielzahl von anderen sogenannten Wohlstandserkrankungen. Und das ist eine Studie, die jetzt sehr schön zeigt, dass der BMI gar nicht so gut mit diesem kardiovaskulären Risiko korreliert. Sie sehen hier zwei Studien zusammengefasst, mehr als 10.000 Patienten. Der BMI korreliert mit der kardiovaskulären Mortalität 0,7. Nehmen Sie Waist-to-Hip-Ratio, ist die Korrelation mehr als doppelt so gut. Nehmen Sie den Bauchumfang alleine, ist es genauso gut wie Waist-to-Hip-Ratio. Mit anderen Worten, vergessen Sie Waist-to-Hip-Ratio, der Bauchumfang alleine ist genauso gut. Und es macht natürlich dann einen Unterschied aus, ob Sie einen Bauchumfang von 1 Meter haben und 1,50 Meter klein sind oder 2 Meter groß sind. Also die Waist-to-Hip-Ratio korreliert viermal so gut mit der kardiovaskulären Mortalität wie der BMI. Und das ist vielleicht die wichtigste Take-Home-Message. Der BMI alleine macht es nicht aus. Es geht darum, Patienten mit hohem kardiovaskulären Risiko zu identifizieren. Denn das sind wahrscheinlich jene, die am meisten von diesen Eingriffen profitieren. Und vorgeschlagene Cut-Off-Level sind bis 40 Jahre unter 0,5. Ab 50 Jahren wird man ein bisschen großzügiger, unter 0,6. Aber es ist nicht nur diese Waist-to-Hip-Ratio. Professor Sharma aus Kanada hat den sogenannten Edmonton Obesity Staging Score entwickelt. Und da sehen Sie, ich gehe da nur ganz kurz drüber, da gibt es verschiedene Stufen und da fließen ein sowohl der Grad der Adipositas, aber auch Laborparameter, mentale, metabolische Komorbiditäten, Lebensqualität, Beweglichkeit, Work Performance, all das fließt in diesen Score ein und dieser Score wird möglicherweise oder ist eine Möglichkeit, wie das in Zukunft zu handhaben ist. Warum ist es jetzt so entscheidend oder warum glauben wir, dass es so wichtig ist, den HbA1c zu senken? Der Professor Krebs hat das schon erwähnt, das sind relativ alte Daten. Und die zeigen eigentlich sehr schön, dass wenn man das HbA1c um 1 Prozentpunkt senkt, senkt man die diabetesspezifische Mortalität um sage und schreibe 21%. Und für mich immer wieder spannend ist, dass diese unglaublich schöne lineare Korrelation bis in den normalen HbA1c-Bereich hineingeht. Und wenn man sich die All-Cause-Mortality anschaut, so betrifft das noch immer 14%. Also Senkung von HbA1c um 1%. Bewirkt eine Senkung der All-Cause-Mortality um 14%. Also nicht nur der Diabetes, sondern auch andere Erkrankungen, die hier eine Rolle spielen. Und der Professor Langer hat es schon erwähnt, ich fasse es hier noch einmal zusammen, der Magenbypass wirkt nicht nur durch Restriktion und Malabsorption, wir haben eine Vielzahl von hormonellen Wirkstoffen, wir haben das Dumping, wir haben eine Änderung der Sekretion der Adipozytokine, die Bösen gehen hinunter, die Guten wie das Adiponektin gehen hinauf, das Gut-Mikrobiome ist geändert und auch die Gallensäuresekretion. Und natürlich wirken die Operationsmethoden unterschiedlich. Und darum muss man aufpassen, wenn man Studien hernimmt und vergleicht, die dann zeigen 40% Remissionsrate versus 90%, weil das sind zum Teil unterschiedliche Operationsmethoden angewandt worden. Es ist das Follow-up unterschiedlich und vielleicht ganz entscheidend, die Patienten, die ausgewählt wurden, sind unterschiedlich. Es macht einen großen Unterschied, ob es einen Diabetiker operieren, der frisch diagnostiziert ist, oder jemanden, der seit 20 Jahren Diabetiker ist, auf Insulin ist und ein vollkommen depletiertes Pankreas hat. Mit dem können Sie nicht einmal mit metabolischer Chirurgie das Rad der Zeit zurückdrehen. Aber schauen wir uns das ein bisschen genauer an. Diabetesremission und, was der Professor Krebs schon sehr kritisch, zu Recht kritisch andiskutiert hat, die Dauer der Diabetesremission. Ist es ein anhaltender Effekt? Und da ist sind zwei sehr schöne Studien kürzlich publiziert worden im New England von Phil Schauer von der Cleveland Clinic. Einerseits 2012 und dann die Follow-up-Studie 2014 mit den 3-Jahres-Ergebnissen. Ziel war relativ streng gesteckt mit HbA1c unter 6. Sie sehen eine Gruppe aus Magen-Bypass, Magenschlauch oder Sleeve und eine konservative Gruppe, Best Medical Treatment. Und der Unterschied ist nach einem Jahr recht deutlich, 42 versus 37 versus 12% und nach 3 Jahren 38 versus 24 versus 5%. Man muss aber dazu sagen, dass die durchschnittliche Diabetesdauer in dieser Studie 7 Jahre betragen hat. Also eine relativ, wenn man so will, schlechte Auswahl an Diabetikern, bewusst schlechte, solche, die nicht so gute Voraussetzungen haben. Nichtsdestotrotz, nach 3 Jahren haben 38% noch immer ein HbA1c unter 6% und die Lebensqualität ist in den chirurgischen Gruppen deutlich besser als in der konservativen Gruppe. Da sehen Sie das Ganze nach HbA1c und das ist wieder das, was der Professor Krebs auch über Lifestyle-Intervention gesagt hat und das gilt scheinbar auch für die medikamentöse Therapie, weil nach 2 Jahren wurde das Intervall in dieser Studie, in der die Patienten gesehen wurden, hinaufgesetzt. Anfänglich war das alle 3 Monate, alle 12 Wochen. Nach 2 Jahren wurden sie dann nur mehr halbjährlich gesehen. Man sieht am Anfang einen sehr starken Effekt mit einer Senkung des HbA1c in der konservativen Gruppe von fast 2%. Aber dann geht es leider Gottes wieder hinauf und nach 3 Jahren sind es nur mehr 0,5% HbA1c-Gewinn. Und denken Sie an das Slide aus der UKPDS-Studie, was die Senkung von HbA1c jetzt wahrscheinlich vor allem für junge Diabetiker, für 55-jährige Diabetiker bedeuten kann. Also da ist es wirklich wichtig, dass wir das HbA1c senken können. Die beiden chirurgischen Gruppen erreichen immerhin eine Senkung des HbA1c von nicht ganz 3%. Aber man kann natürlich auch hier kritisch sagen, da geht es auch ein bisschen wieder hinauf. Sie sehen, das waren wirklich schlecht eingestellte Diabetiker. Der durchschnittliche HbA1c-Spiegel zu Beginn der Studie 9,3%. Ich habe 7 Jahre gesagt, verzeihen Sie, es waren 8,3 Jahre. 43% der Patienten waren auf Insulin. Wer geht jetzt wahrscheinlicher in Remission? Da gibt es eine Vielzahl von Studien. Ich möchte das abkürzen und Sie nicht langweilen. Jene, die höhere C-Peptid-Spiegel haben, gehen leichter oder wahrscheinlicher in Remission. Na logisch, da hat das Pankreas noch eine gewisse Restpotenz, Insulin zu sezernieren. Und wir können diese Insulinsekretion durch die Operation maximal anregen. Je kürzer der Diabetes besteht, je frischer er diagnostiziert ist, desto wahrscheinlicher gehen Sie in Remission. Je niedriger Ihr HbA1c ist und wenn Sie kein Insulin haben, gehen Sie auch wahrscheinlicher in Remission. Wann kommt es zu einem Relapse, zu einem Wiederauftreten von Diabetes trotz Operation? Da gibt es auch eine ganz gute Studie, einer großen Kohortenstudie von amerikanischen Registern. Sie sehen 4.400 Erwachsene mit Diabetes, also 4.400 Diabetiker, die operiert worden sind. Fast, also 2/3 davon gehen in Remission innerhalb von 5 Jahren. Und jetzt ist die Frage, wer geht wahrscheinlich in Remission und wer hat wahrscheinlich einen Relapse? Jene, die Insulin haben, haben natürlich wahrscheinlicher einen Rückfall. Die, die kein Insulin haben, das sehen Sie, und die gut eingestellt waren, bleiben zu 90% in Remission. Also sehr überzeugende Daten. Und wenn wir das Ganze jetzt umdrehen, wer hat wahrscheinlicher einen Relapse, also wer kriegt den Diabetes wieder, dann sind das jene, die schlecht eingestellt sind, jene, die Insulin haben und jene, die länger natürlich schon den Diabetes haben. Jetzt ist natürlich die große Frage, können wir auch einen Einfluss auf Herzinfarkt und Schlaganfall zeigen? Und das ist heute schon mehrfach gezeigt worden. Sie sehen hier die Remissionsrate der SOS-Studie nach 15 Jahren. Man sieht, wie das hinuntergeht, aber was Sie auch noch nicht gesehen haben, ist, das ist natürlich abhängig, wie lange der Diabetes dauert. In hellblau, wenn der Diabetes weniger als ein Jahr diagnostiziert ist, dann gehen Sie mit über 90% in 2 Jahren in Remission, nach 10 Jahren immer noch 60%, nach 15 Jahren immer noch 50% dieser frisch diagnostizierten Typ-2-Diabetiker in Remission. Besteht der Diabetes länger als 4 Jahre, ist die Remissionsrate nach 2 Jahren nur 40%, nach 15 Jahren nur mehr knapp über 10%. Demgegenüber in der Kontrollgruppe ganz, ganz schlecht. Also wieder, wenn man interveniert, sollte man, um einen maximalen Effekt zu haben, frühzeitig intervenieren. Und das ist vielleicht eine ganz, ganz spannende Studie, auch aus der SOS-Studie-Daten. Da geht es um Herzinfarkt und Schlaganfall, um mikro- und makrovaskuläre Komplikationen. Wenn Patienten nach bariatrische Operation in Remission gehen und der Diabetes nur kurz bestanden hat, so sehen Sie einen signifikanten Unterschied hinsichtlich Herzinfarkt und Schlaganfall zwischen der chirurgischen Gruppe und der Kontrollgruppe. Besteht der Diabetes 1 bis 3 Jahre, beginnt diese Kurve zu verschmelzen, und besteht der Diabetes über 4 Jahre, sehen Sie keinen Unterschied mehr, obwohl die Patienten in Remission gehen. Sie können das vergleichen mit den Rauchern. Pack years. Wenn Sie rauchen, lange genug rauchen, fügen Sie dem Organ einen irreversiblen Schaden zu. Auch wenn Sie aufhören, haben Sie einen definitiven Schaden gesetzt. Und es scheint bis zu einem gewissen Maß auch hier zu sein. Obwohl der Diabetes in Remission geht, haben Sie keinen Benefit mehr hinsichtlich Herzinfarkt und Schlaganfall, wenn der Diabetes länger als 4 Jahre bestanden hat. Für mich persönlich eine ganz, ganz wichtige Aussage und sehr wichtige Daten. Chirurgie kann auch die Entstehung von Diabetes verhindern. Und das sind wieder Daten von der SOS-Studie. Professor Krebs hat es in einem Tier schon kurz gezeigt. Ich habe es hier noch einmal anders formuliert. Chirurgie reduziert das Risiko, an Typ-2-Diabetes zu erkranken, um 78%. Nach 15 Jahren waren 38% in der Kontrollgruppe, haben einen neuen Diabetes entwickelt. Im Vergleich dazu lediglich 13%. In der chirurgischen Gruppe. Und man darf nicht vergessen, die chirurgische Gruppe ist hier zum Großteil aus Bändern und VPGs bestanden, also eine sehr schwache chirurgische Intervention. Ich komme schon zum Ende. Was steht jetzt in den Guidelines? Wen sollen wir operieren? In den ADA Guidelines, American Diabetes Association, steht drinnen, man sollte bariatrisch-metabolische Chirurgie für Erwachsene mit einem BMI von über 35 und Typ-2-Diabetes in Betracht ziehen. Es gibt noch nicht genügend Evidenz, um es für Leute mit BMI unter 35 außerhalb eines Studienprotokolls generell zu empfehlen, was quasi ein Aufruf ist, hier weitere Studien durchzuführen. Die bisher vorliegenden Daten zeigen aber auch für diese Patienten einen eindeutigen Benefit. Die International Diabetes Federation in ihren Empfehlungen, Sie sehen hier wieder BMI Range Eligible, also man kann Chirurgie hier machen, bei BMI 30 bis 35, ja, unter bestimmten Voraussetzungen. Ich denke, hier ist in erster Linie gemeint, jene Typ-2-Diabetiker, die an der Grenze zur Insulinisierung stehen und ein hohes kardiovaskuläres Risiko haben, denn genau die würden von so einem Eingriff sehr stark profitieren, und ab BMI 35 steht hier sogar unter gewissen Voraussetzungen prioritized for surgery. Was gibt es in Österreich? Die letzten Guidelines 2012, wir haben gehört, wird bald eine neue Fassung geben. In diesen gesamten, ich glaube, wie viele Seiten sind es? 102 Seiten oder so, gibt es ein einziges Mal, dass das Wort Chirurgie vorkommt. Und das sind in Ernährungsempfehlungen, also gar in keinem anderen Kapitel. Und da steht drinnen, für Diabetiker mit einem BMI über 35 ist eine bariatrische Intervention im Einzelfall in Betracht zu ziehen. Also auch bei jenen über 40 kommt Chirurgie hier nur im Einzelfall vor. Da würde ich mir als Chirurg wünschen, dass man die Guidelines ein bisschen an die amerikanischen Guidelines adaptiert und hier zumindest schreibt, dass bei höheren BMI-Werten diese Operationen sehr wohl wirkungsvoll sind. Bariatrische Chirurgie fokussiert auf BMI, metabolische Chirurgie, und da glaube ich, muss man wirklich umdenken, hier wird es in Zukunft gehen um Diabetesremission und nicht so sehr um den Gewichtsverlust. Darum habe ich Ihnen gar nicht Gewichtsverlustdaten zu Patienten mit BMI unter 35 gezeigt, sondern mich eher auf den Diabetes und die Remission fokussiert. Am Ende des Tages bleibt übrig, selbst wenn Chirurgie eine sehr, sehr starke Intervention und sehr wirkungsvolle Intervention ist, um einen maximalen Effekt zu erzielen, müssen wir auch hier frühzeitig intervenieren. Sie sehen noch einmal zusammengefasst die unterschiedlichen Remissionsraten je nach Operation. Vergessen Sie nicht auch die Abhängigkeit von der Diabetesdauer, ob Insulin verwendet wird oder nicht. Ich habe erwähnt die Waist-to-Hate-Ratio und auch den Edmonton Obesity Score. Wir haben uns unterhalten über die Notwendigkeit der Diabetesdauer hinsichtlich der Remission. Ich habe Ihnen diese Daten gezeigt zur kardiovaskulären Komplikationsrate. Und am Ende des Tages ist es so, um den Response vorherzusagen, C-Peptidspiegel, Diabetesdauer, HbA1c, Insulin, ja, nein, dementsprechend haben Sie dann die Remissionsraten. Jetzt funktioniert das bei den Morbid-Adipösen so gut. Die Chirurgen sagen natürlich jetzt reflexartig, na dann schauen wir, wie es bei denen funktioniert mit weniger BMI, mit die nicht ganz so dick sind. Ich glaube, das ist der falsche Ansatz. Es geht hier nicht um Gewicht, es geht um die Erkrankung Diabetes und deshalb auch ein Wechsel im Wording, nicht mehr bariatrische Chirurgie, sondern das hier ist metabolische Chirurgie. Und da muss man sehr vorsichtig sein und das wird sicher auch in Zukunft nur für ausgesuchte Patienten, die einen BMI unter 35 haben, der Fall sein, eben jene, die ein hohes kardiovaskuläres Risiko haben. Für mich ist das persönlich eine ganz spannende Geschichte. Es ist so, wie wenn Sandflöhe von einem zum anderen hüpfen. Sie beißen nicht alle, sondern nur manche. Und die, die ein Herz für diese Art von Chirurgie haben, die sind natürlich gebissen und vielleicht sind manche von Ihnen heute gebissen worden. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.